Text eben in der Evangeliumslesung gehört. Lasst uns Gott in der Stille bitten, dass sein Wort bei uns auf fruchtbaren Boden fällt. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, wie so oft. Oft hören wir bloß ausgewählte Bibeltexte über diese kurzen Episoden, wie eben nun die mit der kanaanäischen Frau. Mir hilft es, wenn ich mir versuche vorzustellen, wie der wirkliche Alltag ausgesehen haben muss, wenn Jesus mit seinen Nachfolgern unterwegs war. Zu Fuß, unterwegs auf staubigen Straßen, da gab es sicher auch mal Auseinandersetzungen in der Gruppe. Vielleicht waren die Jünger auch mal den Andrang der Leute leid. Denn wohin Jesus kam, da zog er ja die Menschenmassen zu sich. Vielleicht herrscht gerade eine so müde und genervte Stimmung, als Jesus eben mit ihnen unterwegs ist und plötzlich eine sehr beharrliche Frau mit einer lauten, fast penetranten Stimme hinter der Gruppe herschreit: Erbarme dich meiner! Etwas gefühllos sagen die Jünger zu Jesus: Kannst du da nicht mal was sagen? Fertige die Dame doch schnell ab, damit wir endlich Ruhe haben. Und das Verhalten von Jesus ist ungewöhnlich. Es passt nicht so richtig zum Bild von dem lammfrommen Superhelden der Nächstenliebe, der gern gezeichnet wird. Gut so. Ganz ähnlich wie bei der Tempelreinigung, als er den Händlern ihre Tische umwirft und sie davonjagt, so sehen wir auch hier einen unbequemen Jesus. Ein Jesus, der unsere zahmen Trugbilder über den Haufen wirft. Jesus war ein super Typ, der hatte alle Leute lieb, so hieß es einmal in einem Spottlied eines bekannten Komikers. Nicht so heute. Da kommt ja eine Frau mit einem ganz aufrichtigen Anliegen. Ihre kleine Tochter leidet schlimm. Sie wird von einem bösen Geist übel geplagt, so heißt es. Sie fleht um Hilfe. Jesus antwortet ihr nicht. Er reagiert einfach nicht. Die Frau schreit weiter. Irgendwann ist das Maß voll, seine Jünger sind genervt und beschweren sich. Und ihnen erklärt er ganz knapp: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Die Frau lässt nicht locker und die letzte Eskalation kommt. Sie fällt vor Jesus nieder und zwingt ihn zum Reagieren. Herr, hilf mir! Und Jesus geht sogar so weit, sie nun mit einem Hund zu vergleichen. Ist das nicht ungehörig? Wo ist jetzt der Jesus, der sich sonst für die ungerecht behandelten Frauen einsetzt und Partei ergreift? Wo ist seine Barmherzigkeit? Warum diese unsensible Antwort? Sie will doch nichts Böses. Hat Jesus kein Herz für die kleine Tochter? All diese Fragen kann man ja stellen und sie sind sehr nachvollziehbar. Um zu verstehen, warum Jesus in dieser Situation so handelt, müssen wir die besonderen Umstände dieser Geschichte begreifen. Jesus reist in die Gegend der beiden Küstenstädte Tyrus und Sidon. Die liegen im heutigen Libanon, nördlich von Israel. Wer schon mal dort war, ungefähr auf halber Strecke zwischen Tel Aviv und Beirut. Und wer in der Bibel querliest, kann tatsächlich ab und an auf diese beiden Städte stoßen. Diese beiden Städte stehen zur Zeit von Jesus sinnbildlich für Sünde und Götzenverehrung. Die berüchtigte Königin Isabel, die Gegenspielerin des Propheten Elia im Alten Testament, kommt von dort und brachte ihren Götzenkult nach Israel mit. Auch Jesus erwähnt an anderer Stelle diese beiden Städte, Tyrus und Sidon, als Beispiele für sündhaftes Leben. Ähnlich wie Sodom und Gomorra auch noch heute bei uns umgangssprachlich bekannt sind. Vom See Genezareth, wo Jesus sich viel aufgehalten hat, ist dieses Gebiet nun etwa eine straffe Tagesreise entfernt, gute 30 Kilometer. Es ist eine Gegend, wo neben der jüdischen Bevölkerung auch viele Andersgläubige leben. Es ist in den Augen der Juden darum ein teilweise unreiner Landstrich. Aber Jesus macht sich nun gerade dahin auf den Weg. Eine mögliche Erklärung ist, dass das Gebiet traditionell zu einem der 12 Stämme Israels gehört. Jesus möchte also eigentlich zu den Juden, die dort leben, zu den Schafen des Hauses Israel, wie er sagt. Es ist nicht vorgesehen, dass er jetzt unter den Ungläubigen, unter den Heiden, seinen Dienst tut. Als Jesus seine 12 Jünger eine Zeit lang mal alleine losschickte, um die gute Nachricht auszubreiten, da schickte er sie ebenso ausdrücklich nur zu den Schafen des Hauses Israel und eben nicht zu anderen Volksgruppen. Ganz ausdrücklich. Es ist eine interessante Beobachtung, dass das Wirken von Jesus und seinen Jüngern, ihre Reiserouten und Begegnungen eben nicht rein zufällig waren. Es steckte ein absichtsvoller Plan dahinter, eine Mission. Und der Dienst von Jesus ist wie ein Echo der bisherigen Geschichte, der Geschichte von Gott mit seinem Volk. Gott wählt sich ein kleines, unbedeutendes Volk aus, mit dem er wieder und wieder seinen Bund besiegelt. Aus diesem Volk kommt der Retter, der unwürdig und arm im Stall geboren wird. An vielen Stellen spricht Jesus ja davon, dass sein Heil allen Menschen gilt. Er begegnet verschiedenen Andersgläubigen und Ausländern und hilft ihnen auch ohne Unterschied. Sogar ein römischer Hauptmann wird von Jesus für seinen Glauben gelobt. Spannend an der Begegnung mit dieser Frau, die Jesus einfach um Heilung für ihre Tochter bittet, ist doch nun das. Sie schafft es ja, Jesus umzustimmen. Denn eigentlich erteilt er ihr ja eine Absage. Für sie ist er zu diesem Zeitpunkt nicht hier. So scheint es. Und im Bild vergleicht er sie mit einem Hund. Die schroffe Botschaft sollte doch eigentlich angekommen sein. Oder will Jesus vielleicht ihren Glauben prüfen? Die Frau ist auf jeden Fall stur. Sie gibt nicht nach. Sie kämpft für ihre Tochter und sieht wahrscheinlich keinen anderen Weg mehr. Darum antwortet sie beharrlich, vielleicht sogar schlagfertig. Je nachdem, in welchem Tonfall man ihre Antwort versteht, sie sagt: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Und Jesus lässt sich überreden. Er gibt ihr, was sie erbittet. Und der Grund dafür? Frau, dein Glaube ist groß. Dein Glaube ist groß. Ich fand es immer eine merkwürdige Vorstellung. Großer Glaube, kleiner Glaube, wie kann man das denn erkennen? Wie kann man das messen? Und wie viel Glaube ist denn nun eigentlich genug? Für uns als evangelische Kirche, die wir auf dem Erbe der Reformation stehen, ist das ja ganz zentral. Wir stehen vor Gott gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus, sein Kreuz und seine Auferstehung. Auch für uns gilt, dein Glaube hat dir geholfen. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Immer wieder hören wir von Menschen diesen Satz: Ich würde ja gerne glauben, aber ich weiß nicht wie, ich kann es nicht. Es herrscht viel Verwirrung über den Glauben. Ein Grund dafür ist, dass wir Deutschen das Wort anders benutzen, als es in der Bibel gebraucht wird. Denn wenn in der Bibel vom Glauben die Rede ist, dann ist zuallererst Vertrauen gemeint. Glaube bedeutet nicht, wie in unserer Umgangssprache, etwas nicht genau zu wissen oder eine bestimmte Ansicht ohne Beweise oder Indizien zu vertreten. Glauben im Sinne der Bibel ist persönlich. Das heißt, es ist Vertrauen, das auf jemanden gerichtet ist. Ich glaube, ich habe Vertrauen, weil ich jemanden als verlässlich erfahren habe. Aus diesem Grund gebrauche ich mittlerweile öfter das Wort Vertrauen, wenn ich begreife, ich machen will, was Glauben an Gott bedeutet. Ein anderer Grund für die Glaubensverwirrung liegt in falschen Erwartungen, wie wir Glauben erleben. Glauben und Gefühl gehen oft nicht Hand in Hand. Vertrauen besteht ja nicht darin, dass ich ein bestimmtes Gefühl in mir wahrnehme. Das kann dazugehören, muss es aber nicht. Vertrauen besteht in der Entscheidung, dass ich mich entscheide, so zu handeln, als könnte ich mich eben auf jemanden verlassen. Wenn ich vertraue, handle ich so, als könnte ich mich auf diese Person verlassen. Ein schlauer Mann hat einmal gesagt, was wir im Innersten glauben, zeigt sich darin, wie wir handeln. Und das bringt uns wieder zurück zum Glauben dieser Frau, die Jesus behelligt. Ihr großer Glaube, wie Jesus es sagt, ist ja keine LKW-Ladung von Selbstvergewisserung, kein Mantra, das man sich wieder und wieder einredet. Die Größe ihres Glaubens ist einfach das. Sie vertraut Jesus. Klasse statt Masse. Es geht nicht um eine Menge, es geht um das Ziel meines Glaubens. Noch einmal, Vertrauen ist persönlich. Es ist auf jemanden ausgerichtet. Und entscheidend ist, auf wen. Die Frau hat von Jesus gehört. Sie ist keine Jüdin, aber sie weiß genug, um Jesus als Sohn Davids zu betiteln. Vielleicht hatte sie etwas darüber von ihren jüdischen Nachbarn gehört. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, die Ärzte konnten nicht helfen. Die toten Götzen ihrer Landsleute halfen ihrer Tochter auch nicht weiter. Verzweifelt sucht sie nach Rettung. Und nun ist Jesus von Nazareth in der Gegend. Ein Wunderheiler, ein Messias. Ihm schenkt sie ihr Vertrauen, denn etwas anderes bleibt einfach nicht mehr. Sonst hat sie nichts. Und darin besteht ihr Glaube, dass sie in den Sohn Gottes ihr Vertrauen setzt. Für uns heute ist es leichter und schwerer zugleich. Wir wissen um Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen, der meine und deine Schuld getragen hat. Wir wissen, wer er ist, und doch haben wir ihn nicht vor uns. Wir sind darauf angewiesen, unser Bild von Jesus von den Erzählungen aus der Bibel, aus dem Wort Gottes prägen zu lassen. Viele von uns haben persönliche Erfahrungen mit Jesus gemacht. Viele tragen eine ganz feste Glaubensgewissheit in sich. Und trotzdem können wir diese Frau beneiden, die ihm nun gegenüber kniet, die sein Gesicht mit ihren eigenen Augen sehen kann und seine Worte mit ihren eigenen Ohren hören kann. Im Bild von Jesus sind die Hunde unter dem Esstisch diejenigen, die Gott nicht kennen. Doch auch die Hunde schmecken etwas von dem, was Gott an Gnade austeilt. Wir, die wir nicht zum jüdischen Volk gehören, sind durch unseren Glauben, durch unsere Taufe, zu Kindern am Tisch Gottes geworden. Für uns gibt es nicht nur Brotkrumen. Für uns gibt es das ganze Menü. Jetzt haben wir natürlich nur einen Vorgeschmack. Denn es bleibt so, nicht jede Bitte wird uns gewährt und nicht jedes Leiden wird uns erspart. Doch wir leben im Glauben an Jesus, der es eben gut mit uns meint und uns an seinen Tisch einlädt. Bei ihm finden wir zum Leben. Manchen von uns ist vielleicht dieses Vertrauen in die Ferne gerückt. Das Herz hat sich langsam und heimlich wieder anderen Dingen zugewendet. Das passiert schleichend, wie von selbst. Aber Gott hört nicht auf, uns wieder und wieder einzuladen und uns zu umwerben. Von diesem Werben Gottes um unser Herz hören wir in dem Lied, was wir als nächstes singen. Es ist fast wie eine eigene kleine Predigt. Wir singen die Strophen 1 bis 6 von der Nummer 392. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.